Herzlich willkommen bei CX on the Rocks, dein Podcast für Customer Experience, Leadership, Business und Service Culture. Wir sind Annika Tannebaum und
Annika Schmidt und gemeinsam sind wir AA Unmuted, ehrlich, ungefiltert und direkt auf deine Ohren. Schnapp dir jetzt dein Lieblingsgetränk und stoß mit uns an.
Cheers!
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei CX on the Rocks. Und bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, gibt es natürlich wie immer die Frage aller Fragen. Annika, magst du sie vielleicht stellen?
Na, natürlich, auf jeden Fall. Annika, was hast du denn heute in deinem Glas?
Ja, das ist eine verdammt gute Frage.
Ja.
Ich habe einen Smoothie dabei à la unserer Kategorie Service and Sips. Ganz frisch und spritzig, ja, mit viel Obst drinnen, einem kleinen Schuss Limette für das Süße und das Saure, also verschiedenste Komponenten, die ein Ganzes ergeben. Und ich finde, das passt super gut zu dem Thema, was wir heute besprechen, weil wir über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick vielleicht nicht so groß klingt, wie es ist, aber eigentlich total viel Sprengkraft hat. Ja. Und was hast du in deinem Glas?
Also ich habe heute was ganz Besonderes hier und vielleicht kann man das nämlich auch sehen. Ich habe heute einen absolut genialen Latte Macchiato mit Zimt und Latte Macchiato ganz passend zu unserem Thema Leadership und Latte Macchiato. Der Kaffee trifft die Milch, Energie trifft auf Power. Also heute geht's ganz, ganz stark um das Thema Führung, um Mitarbeitende, um Service ohne Reibung. Und ich freue mich riesig, dass wir heute wieder die nächste Folge machen.
Absolut, ich mich auch. Geiler Gedanke mit dem Latte Macchiato, finde ich super. Denn heute geht es nämlich um die Frage, wie sollen Unternehmen da draußen großartige Kundenerlebnisse schaffen, wenn im Inneren Mitarbeitende das Straucheln anfangen? Ja, eine super wichtige Frage, finde ich.
Ja, und da sind wir im Grunde genommen ja auch schon mittendrin, ne? In Folge 1 hatten wir da gefragt, wie CX-ready sind denn Unternehmen in Deutschland eigentlich? Und da ging es ja ganz, ganz stark auch um den Status quo, um Prozesse, um Leadership, um Technology und darum, wo Unternehmen heute wirklich stehen.
Ja, voll. Und in Folge 2 haben wir ja die Menschenbrille aufgesetzt, liebe Annika.
Genau. Die Menschenbrille für Führungskräfte, Mitarbeiter, ne? Die Human-Centric-Brille sozusagen.
Genau die, du sagst es. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, dass CX nicht mehr nur alleine Kundenservice ist, sondern wirklich ein großer gesellschaftlicher Wandel. Und wir Menschen haben uns ja auch elementar verändert und das wird auch immer weiter und weiter gehen. Ja, Stichwort digitale Affinität, Personalisierung, Kommunikation mit Kunden. Und dieses Kundenerlebnis hat sich einfach so sehr verändert. Ja, sie vergleichen, also Kunden vergleichen ja Unternehmen nicht mehr nur alleine durch das Produkt und mit dem direkten Wettbewerb, sondern ja, sie vergleichen einfach das beste Erlebnis. Ja. Und ich habe da was Spannendes gelesen. Oh. Das war ein psychologisches Buch. Da haben Psychologen und Beziehungsforscher von einem 3:1 Verhältnis erzählt. Kennst du das?
Nee, also das klingt total spannend.
Also pass auf, das heißt nämlich, dass nach einem schlechten Erlebnis müssen mindestens 2 gute Erlebnisse folgen, damit der Kunde wieder glücklich und engaged ist. Und das nennt man auch, pass auf, und ich liebe es, die Macht der Asymmetrie. Und das beruht darauf, unser Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, negative Erfahrungen stärker zu gewichten, um uns vor Gefahren zu schützen. Klingt logisch. Ja. Und aus diesem Grund reicht ein einzelnes gutes Erlebnis nach einem schweren Fehler nicht aus. Aus diesem Grund müssen das mindestens 2 sein. Und dadurch ist diese Asymmetrie geboten. Ja.
Absolut, ich bin gerade am Überlegen. Geil. Ja, mega genial. Ich bin gerade am Überlegen, wie das sich so in meinem täglichen Leben auch abspielt. Das stimmt schon, ne? Wenn man ein negatives Erlebnis hat und dann wieder positive, dann wird man dem Unternehmen wieder mehr zugewandt, ja? Und ich finde, jetzt kommt auch noch so der entscheidende Punkt, ne? Wenn sich draußen alles verändert, was du ja auch gerade nochmal erwähnt hast, die Kundenbedürfnisse steigen, die Kunden immer sensibler werden, aber drinnen eben auch noch in der alten Logik gearbeitet wird, dann entsteht einfach Reibung, ja. Und diese Reibung landet dann leider am Ende beim Kunden.
Genau
so ist es. Und deswegen ist so mein Lieblingsthema auch das ganze Thema Employee Experience, ja. Das wird so oft vernachlässigt, weil wir eben den Kunden ganz, ganz oft in den Vordergrund stellen. Und Wenn ich über Employee Experience spreche, dann spreche ich jetzt nicht von Obstkorb oder Feelgood oder wir machen mal einen Mitarbeiter-Workshop oder wir machen mal eine Pizza-Party-Friday, sondern es geht darum, können die Menschen, die Mitarbeiter in einem Unternehmen wirklich eigenständig und wirksam arbeiten?
Mm.
Haben sie gute Tools? Dürfen sie alleine Entscheidungen treffen? Wie werden sie befähigt? Stichwort Empowerment. Und wie hat sich das ganze Thema Vertrauen entwickelt?
Absolut.
Ich habe da mal so eine Studie mitgebracht von Gallup und die sagt, die Mitarbeiterzufriedenheit, übrigens auch genannt E-Set, ne, wir messen ja alle mal gerne den C-Set, aber die Mitarbeiterzufriedenheit ist Employee Satisfaction und nur 9% der deutschen Mitarbeitenden sind emotional an ihr Unternehmen gebunden und der Hauptgrund ist dafür die Führungsqualität.
Das ist meine Hausnummer.
Das ist meine Hausnummer. Und wenn wir dann sagen, draußen lebt der Kunde in Echtzeit, ja, und drinnen arbeiten die Unternehmen noch in Silos, wie es ja sehr, sehr häufig der Fall ist, dann entsteht diese interne Reibung und die wirkt sich immer auf den Kunden aus. Und da dürfen wir gerne ran.
Das ist absolut krass. Und ich glaube, der größte Denkfehler ist auch, dass viele Unternehmen Customer Experience erst dort verorten, wo der Kunde sichtbar wird. Ja.
Ja.
Nehmen wir mal Beispiel Hotline, Chat, Website,
ja.
Eine App, Filialen oder sowas, E-Mails, das sind alles Touchpoints, aber ja, es ist so viel mehr.
Genau, und die Touchpoints sind natürlich wichtig, deswegen gibt es ja auch Customer Journey Mapping und Touchpoint Mapping und. Mhm. Aber dort, wo es passiert, ist eben oft nur das Ergebnis dessen, was vorher intern passiert ist. Und deswegen müssen wir uns an die Struktur halten, zu schauen, wie können wir die Struktur, die Customer Journey, die Touchpoint so gestalten, dass sie für den Kunden und für den Mitarbeitenden im Grunde genommen sehr, sehr einfach zu bedienen sind.
Ja, ja, es passt ganz gut zu dem, was ich auch neulich gelesen habe, nämlich, dass Mitarbeitende in Deutschland lediglich 46% ihrer Arbeitszeit tatsächlich in der Bearbeitung von ihren eigenen Themen verbringen. Das ist
krass.
Nicht mal die Hälfte. Und der Rest, der entfällt nämlich auf administrative Aufgaben, Informationssuche, das Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen. Und wenn wir das mal im Kundenservice jetzt genauer anschauen, dann sieht man, 86% der Kundenservice-Mitarbeiter, das muss man sich mal geben, müssen laut der Studie 3 bis 5 unterschiedliche Systeme nutzen. Ja, und das parallel, um ein einziges Kundenanliegen zu lösen. Und dann überlege ich mir, wenn ich in dieser Rolle wäre, das wäre mein absoluter Horror. Ja. Und da möchte ich dich jetzt auch fragen, Annika, du bist ja unser hier Service-Expert. Wie sieht das konkret aus Service-Sicht aus?
Also die Vorstellung mit 3 bis 5 Tabs, die ist leider Realität. Und das sind nicht nur 5 Tabs, das sind manchmal auch 7 oder 10 Tabs. Ja. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, ich komme nun aus dem Service und begleite ja ganz, ganz viele Unternehmen. Und wenn ich dann sehe, es wird viel optimiert auf den Kunden. Ne? Wenn der Kunde jetzt beispielsweise in einem E-Commerce-Unternehmen etwas bestellt, dann werden die Touchpoints natürlich so optimiert, dass man guckt, okay, kann der Kunde, die Kundin eben schnell ihr Produkt finden? Funktioniert die Suche? Wenn man jetzt sich ein E-Commerce-Unternehmen anschaut, wenn ich mir jetzt beispielsweise eine Jacke bestelle, ne, dann sehe ich auch, ach, zu der Jacke wird eben auch noch angeboten, da passt noch dieses Tuch zu, da passt noch diese Jacke zu und so weiter. Ne? Das heißt, es wird mir alles vorgeschlagen, dass ich selber kaum noch denken muss und ich werde im Grunde genommen darauf hingewiesen, etwas zu kaufen, was ich vielleicht vorher gar nicht kaufen wollte. Ne? Also das ist dieses schöne Marketing, es wird mir noch etwas angeboten, von dem ich gar nicht wusste,
dass
ich es eigentlich... Ja, genau. Von dem ich eigentlich gar nicht wusste, dass ich es brauchen werde, ja. So, und dann ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Touchpoint ist der Checkout-Prozess. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber über die Hälfte aller Warenkorbabbrüche entsteht, wenn der Checkout-Prozess nicht klar ist. Ja, das heißt, für über 50% gehen einfach raus und die Bestellung wird nie stattfinden. So, das heißt, auch da ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Touchpoint. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben das alles wunderbar optimiert. Jetzt haben wir es auf Kundenseite. Bekomme ich sofort eine Bestätigung über mein Produkt. Dann habe ich die Information über den Anbieter, den DHL oder Logistikanbieter. Ne? Wann kommt meine Ware? Dann ist wieder das Thema, ach, kommt denn überhaupt auch die Ware in der bestellten Größe? Und jetzt nehmen wir mal an, passt wunderbar, mein Paket kommt, leider verzögert. Habe ich eine Information bekommen? Ja oder nein? Oder aber auch, wenn ich jetzt als Service-Mitarbeiter das Thema E-Commerce-Bestellung sehe, dann gibt's manchmal, leider auch schon vorgekommen, dass die Kunden draußen fleißig bestellen, aber in unserem ERP-System, im wahren Wirtschaftssystem, gibt's überhaupt keine Verfügbarkeit mehr. Das heißt, was machen wir dann?
Ja? Das hatte ich auch schon.
Genau, da sind die Servicemitarbeiter wieder gefragt. Das heißt, wir sehen schon, ach du meine Güte, vorne gehen die Bestellungen rein und hinten haben wir überhaupt keine Ware mehr. Mhm. Das bedeutet, der Servicemitarbeiter hat schon mal mehrere Tabs. Er sieht erstmal eingehende Bestellungen. Er muss dann ins ERP-System, um zu gucken, sag mal, wie viel Produkte habe ich denn da überhaupt noch? Dann muss er Mails an den Kunden vorbereiten. Lieber Kunde, so nach dem Motto, ne, tut uns leid, wir haben hier einen internen Fehler. Dann muss er sich mit der Logistik auseinandersetzen, weil die Logistik kriegt ja auch die entsprechenden Bestellungen. Und der Kunde bewertet nicht das einzelne System, ne? Der Kunde bewertet immer das Erlebnis. Und das heißt letztendlich, dass schlechte Customer Experience dann entsteht, nicht weil die Mitarbeitenden das nicht können, sondern die Mitarbeitenden retten jeden Tag die Kundenservice-Erlebnisse, indem sie eben in 5 bis 7 und noch mehr verschiedenen Tabs unterwegs sind, um tatsächlich die Customer Experience im hinten raus noch zu retten.
Das ist eine starke Aussage, ja, und das trifft es tatsächlich auf den Punkt Vollgas. Ich komme ja selber auch aus dem Technologiebereich, ja, und ich sehe diese Baustellen täglich bei Kunden und Unternehmen. Und viele Service-Teams kompensieren diese schlechten Prozesse, die Tools, die fehlenden Schnittstellen, die unklaren Verantwortlichkeiten. Das kompensieren die mit persönlichem Effort, ja, den sie da reinstecken. Und die werden irgendwann müde, sie werden erschöpft und dann folgt natürlich irgendwann daraus dieser hohe Arbeitsdruck, Burnout, mangelnde Wertschätzung und ja auch vielleicht die Sicht in neue Karrierenthemen, dass sie sagen, sie wollen wechseln oder sowas. Das ist wahnsinnig riskant und anstrengend. Ja.
Ja, und das finde ich total spannend. Ich meine, du arbeitest ja jetzt im Marketing. Wie kennst du denn so dieses Zusammenspiel zwischen Service und Marketing? Also wie lebt ihr das? Wie könntest du dir das besser vorstellen?
Ich finde, Service und Marketing ist total eng miteinander verzahnt, genauso wie Marketing und Sales zum Beispiel. Man kann heute nicht mehr nur von einer wirklich getrennten Abteilung sprechen, sondern es sind wirklich viele Abteilungen, die super eng zusammenarbeiten müssen, die gegenseitig auf Daten zugreifen müssen. Ja, jetzt gerade Thema Kundendaten gibt's ja auch so Punkte wie Personalisierung. Wie komme ich denn im Marketing darauf, wie mein Kunde tickt, was der so einkauft, was der mag? Das kann ich ja nur, indem ich wirklich sehe, was hat er denn so geshoppt die letzten Male, so wie du jetzt, dass du sagst, du hast dir eine Hose geholt, ein T-Shirt, das ist deine Favoritenmarke. Okay, die Annika ist langjähriger Kunde bei uns, lass ihr mal ein cooles Angebot machen, ja, oder persönliche Werbung schalten. Das ist super wichtig und da merkt man es immer wieder, diese Systembrüche verhindern das.
Absolut. Und weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich bin auch wirklich bei einigen Unternehmen, also ich bin sehr online-affin. Und oftmals ist es so, dass die loyalen Kunden, also ich bin wirklich eine ganz loyale Kundin, wir bekommen ganz, ganz, also wir als loyale Kunden, wir bekommen ganz, ganz wenig Rabattcodes, ja, oder Angebote. Es ist eher für die Neukunden. Und das finde ich zum Beispiel auch schade, ne? Wie kannst du deine bestehenden Kunden halten und ihnen auch die Wertschätzung geben? Und das vielleicht auch nochmal so ein Impuls für die Unternehmen da draußen, bevor ich gleich nochmal zu dem Thema zurückkomme, zum Thema Führungskräfte. Wie wertschätzen wir denn eigentlich unsere loyalen Kunden? Weil die loyalen Kunden sind im Endeffekt der Wachstumsbooster für jedes Unternehmen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das, was du gesagt hast zum Thema, du kommst ja auch aus dem Technologiebereich und siehst eben auch, wie viel die Mitarbeiter mit unterschiedlichen Tabs und Schnittstellen und Prozessen, ich sag mal, arbeiten müssen oder teilweise auch ankämpfen müssen, ja? Und das eben auch zu Überforderung führt. Und ich denke, das ist auch ein Thema, was wir hier ganz klar ansprechen müssen, weil die Service-Mitarbeiter sind aus meiner Sicht einfach super wichtig für den Gesamterfolg eines Unternehmens. Und sie bekommen teilweise nicht die Wertschätzung, die sie eigentlich verdienen. Und ich darf auch sagen, Motivation geht nicht einfach so verloren, ja? Motivation wird systematisch abgebaut. Und zwar genau durch diese Silos, durch die Reibung, durch fehlende Klarheit, durch dauernde Eskalationen, die im Customer Service einfach immer wieder aufkommen. Und durch, das darfst du nicht entscheiden oder da müssen wir die Fachabteilung fragen, dafür haben wir keinen Prozess, ne? Das ist eben aus meiner Sicht auch aus gesellschaftlicher Perspektive spannend, weil Menschen heute als Kunden und Kundinnen extrem hohe Erwartungen an Einfachheit und Echtzeit haben. Und gleichzeitig erwarten Mitarbeitende ebenfalls mehr Einfachheit, Sinnhaftigkeit, Purpose, Purpose, ne? Mehr Beteiligung, mehr Handlungsspielraum, Stichwort Empowerment. Und genau deshalb, aus meiner Sicht, ist Employee Experience einfach kein internes Wohlfühlthema, was ich mal so an der Seitenlinie mit beachten darf, sondern es ist die Grundlage dafür, dass Customer Experience überhaupt funktionieren kann. Denn Employee Experience enables Customer Experience. As simple as that.
Ich liebe diesen Satz von dir einfach, weil er trifft das so auf den Punkt, weil Kunden sehen ja diese ganzen Organisationscharts nicht, ja, aber ja, sie fühlen sie am Ende und das ist einfach so wichtig. Ich finde diesen, ganz ehrlich, Annika, wir sollten überlegen, ob wir diesen Spruch uns mal auf ein T-Shirt drucken lassen sollten oder so.
Cool, stimmt. Employee Experience enables Customer Experience.
Geil.
Einfach, vielleicht können wir noch irgendwas mit der Menschenbrille machen, also da mit der oder mit der Wow-Brille. Okay, also wir haben auf jeden Fall, die Ideen gehen uns nicht aus, sagen wir es mal so. gerade wo du das sagst, ne, der Kunde sieht die Organisationscharts nicht, aber er fühlt sie. Ja. Deswegen hatten wir ja gerade kurz davor gesprochen, Marketing und Service, das sind eigentlich wie Schwestern. Die dürfen ganz, ganz eng zusammenarbeiten, die arbeiten nicht gegeneinander. Ne? Und wenn man das einmal versteht, dann versteht man auch, dass die Kunden dieses Gefühl, wenn intern die Prozesse klappen, einfach sehr stark wahrnehmen. Und diese starke Wahrnehmung führt eben auch wieder zu Vertrauen.
Das ist dann auch nicht nur einfach ein Service-Problem, das ist dann am Ende ja ein Organisationsproblem, ne?
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer begraben, ja? Oder so ähnlich. Ja. Also wenn wir jetzt nochmal über das Service-Problem und das Organisationsproblem sprechen und oder auch das Umformulieren in Richtung Herausforderung, dann sehe ich das als Führungskraft ganz, ganz stark unter dem Aspekt, dass alle Führungskräfte im Unternehmen verpflichtet sein sollten, im Service mitzuarbeiten beziehungsweise zu hospitieren. Ja, was meine ich damit? Ich kann mich erinnern, in einigen meiner Unternehmen, wo ich war, hatte ich Geschäftsführer, die alle 6 Wochen beispielsweise im Kundenservice 3 Stunden verbracht haben. Und weißt du, was das für eine Wertschätzung ist? Nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch insgesamt im Unternehmen. Oh, der Geschäftsführer nimmt sich die Zeit, um im Kundenservice mitzuhören. Und weißt du, was daraus dann passiert? Dann kriegt er erstmal mit, wow, ihr arbeitet hier mit Excel-Listen, müsst hier die Bestellungen per Excel-Listen und die Frauds auf einer Excel-Liste sammeln. Der kriegt direkt mit, wo es im Unternehmen wirklich hakt und wo die Prozesse einfach nicht miteinander verzahnt sind. Und dieses Feedback ging dann viel, viel schneller auch in die Produktentwicklung, ins Marketing, weil der das direkt mitbekommen hat. Nur mal so ein kleines Beispiel. Das muss nicht unbedingt der Geschäftsführer sein. Das könnte auch jemand sein aus dem Marketing. Das kann auch jemand sein aus der Produktentwicklung. Dass man so dieses Vice Versa, dieses Sharing Experiences, ne, und Wahrnehmen aus den eigenen Abteilungen, dass man das viel, viel mehr nach vorne bringt. Und ich habe ja immer meine Menschenbrille oder beziehungsweise die Leute, die mich kennen, das ist ja meine Wow-Brille, ne? Und durch diese Wow-Brille sehe ich eben die kleinen und großen ungenutzten Potenziale in Unternehmen. Und aus Service-Sicht ist das der größte Hebel. Die Unternehmen dürfen also aufhören, nur den sichtbaren Kundenkontakt zu optimieren, sondern sie müssen sich fragen, was darf intern funktionieren, damit der Kundenkontakt leichter wird? Annika, wie siehst du das?
Ja, ich möchte genau da nochmal auf den Begriff Employee Experience schauen, weil der einfach für mich das A und O ist. Und ich glaube, viele hören das und wie du schon gesagt hast, sie denken an Benefits, Employee Experience, flexible Arbeitszeiten, Remote Work, dein Obstkorb, schöne Büros. Die Büros werden ja mittlerweile wie Wohnzimmer umgebaut, damit die Menschen sich besser fühlen. Team-Events wie dein Pizza Friday oder sowas. Diese Themen werden ja auch wiederum erschwert aktuell durch Budgetkürzungen, durch straffe Budgets, ja. Diese Corporate Social Responsibility, die wir alle mittlerweile haben, die sind super wichtig, diese Themen. Ja, auch für ein gutes Arbeitsklima. Aber es ist in meinen Augen nicht der Kern.
Ja. Was ist aus in deinen Augen der Kern?
Ja, wie erleben Mitarbeitende ihren Arbeitsalltag? Ja, wie werden sie befähigt oder wo werden sie blockiert? Haben sie Klarheit oder müssen sie sich alles zusammensuchen? Können sie Kunden genauso helfen, wie sie es möchten? Oder müssen die zum Beispiel am Telefon dann sagen, wenn du anrufst und eine Frage hast, tut mir leid, ich kann ihnen nicht weiterhelfen hier, das geht nicht. Ja, das ist für einen Mitarbeiter auch eine ganz große Frustration.
Das ist absolut. Absolut. Und da kommen wir wieder zu der Customer Journey, ne? Der Moment, in dem ich ein Tool öffne, der Moment, in dem ich eine Entscheidung treffen will, der Moment, in dem ich Informationen brauche, der Moment, in dem ich Unterstützung von der Führungskraft bekomme, der Moment, in dem ich Fehler anspreche. Und da fällt mir gerade noch ein Thema ein, und zwar auch in einem anderen Unternehmen haben wir gerade so eine Art Kulanzkatalog eingeführt, ja? Weil ganz oft ist es so, dass die Kunden sich um Unternehmen melden, die Mitarbeiter an der Frontline aber nicht befähigt sind, eine Entscheidung zu treffen. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht echt das Allerschlimmste, was Unternehmen ihren Mitarbeitenden antun können. Weil man stellt sich mal vor, wir sitzen am Telefon oder wir bedienen und betreuen die Kunden und dürfen keine Entscheidung treffen. Wir sprechen also oftmals den Mitarbeitenden die Entscheidungsfähigkeit ab, und das sollte aufhören. Wir sollten hingehen zu Vertrauen, zu Empowerment, und sollten Rahmenbedingungen vorgeben. Und in den Rahmenbedingungen können die Mitarbeiter dann auch selber entscheiden, gebe ich dem jetzt hier 50 Euro Kulanz oder 150 Euro? Und wir dürfen aufhören zu glauben, das können die noch nicht, ne? Sondern wir dürfen vertrauen. Je mehr wir Vertrauen geben, desto eher werden die Mitarbeitenden sich wohlfühlen und noch die Extrameile gehen.
Ja, es gibt, weil du vorhin Customer Journeys auch gesagt hast, ich finde das so spannend, weil es gibt ja die Customer Journey Mapping, davon sprechen ja immer viele. Es gibt aber sowas auch für Mitarbeitende, ja, und das heißt Employee Friction Mapping.
Ach, echt?
Ja, und das Friction heißt ja, für die, die es jetzt nicht wissen, Reibung, ja, und da geht es dann nicht darum zu fragen, wie zufrieden seid ihr als Mitarbeiter, sondern es geht darum zu fragen, wo verliert ihr denn Zeit im Alltag? Wo verliert ihr Kundennähe, Energie? Was belastet euch extrem? Ein so wichtiger Punkt. Und ja, vielleicht um mal ein paar Beispiele dazu zu geben, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt Kundengespräch. Ja, wenn ein Service-Mitarbeiter 5 verschiedene Tools öffnen muss, wir hatten es ja vorhin schon davon, um eine einfache Kundenanfrage zu beantworten, dann ist das Friction, dann ist das Reibung, weil der Mitarbeiter Zeit bei der Suche verliert, ganz logisch. Und zusätzlich kann er dann auch noch unsicher werden im Gespräch, weil er parallel, wirklich multitasking-mäßig, in dem Gespräch die wichtigen Daten suchen muss, um dem Kunden eine Antwort zu geben. Ja, und das kann auch dann natürlich auf Kundenzufriedenheit einzahlen. Weiteres Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Thema Führung, weil du es gerade schon angesprochen hast. Ja, wenn Freigaben für kleine Entscheidungen durch 3 Hierarchieebenen müssen, dann geht Geschwindigkeit verloren. Das dauert viel zu lange. Und diese ganzen Punkte, die summieren sich dann nämlich. Und genau da entsteht dann diese Employee Friction. Und wenn man diese Reibung erkennt, man sie wirklich analysiert und dann durch Lösungsorientierung reduziert, verbessert man nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, man verbessert auch die Geschwindigkeit im Unternehmen. Wie schnell kann ich Themen lösen? Wir verbessern die Qualität, wir verbessern die Lösungsquote und dann natürlich final auch das Kundenerlebnis. Das ist also dieses Employee-Thema mit Obstkorb und so weiter. Das ist HR, aber das hier ist weit mehr als nur HR-Romantik. Das ist wirklich wirtschaftlich relevant. Eine richtig gute Employee-Experience ist nämlich genau dann gut, wenn es ein richtiger Powerbooster im Wachstum sein kann.
Ja, Powerbooster im Wachstum und HR-Romantik. I love it, ja. Das sind wieder so Sätze, die du bringst. Und für alle, die uns jetzt dazuhören, Employee Friction Mapping. Ich finde, das sollte auch ins Unternehmen integriert werden, ja? Wir müssen verstehen, wo hakt es bei unseren Mitarbeitern? Wir gucken immer, ne? Wo ist der Moment of Truth in der Customer Journey? Wo entsteht die größte Friction beim Kunden? Wo sind die größten Abbrecher, ne? Beispielsweise beim Checkout und Co. Nur, wir sollten das ganze Thema echt umdrehen in Richtung Employee Friction Mapping. I love it. Also super. Vielleicht gibt es dazu auch Kommentare oder wenn ihr Fragen habt. Ihr seht ja, Annika ist da Spezialistin. Also kontaktiert uns gerne. Ja, finde ich richtig, richtig gut. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, ne, wenn Mitarbeitende gute Bedingungen haben, Stichwort Empowerment. Und ich kenne das ja, ihr habt das in der ersten Folge vielleicht gehört. Mein Chef hat zu mir gesagt, I'm not your boss, I'm your facilitator. Und genau dieses Thema ist das Thema Vertrauen, Empowerment. Er hat mir gesagt, build us a nice little service center, don't go overboard and don't build us the Ritz-Carlton. Für alle die jetzt das nicht verstanden haben, ist es, ne, er hat mir die Aufgabe gegeben, aus 3.500 Quadratmetern ein Service Center zu bauen. Ich soll nicht über Bord gehen, also ich soll nicht das Ritz-Carlton bauen. Und wie ich dahin komme, war meine Aufgabe. Und ihr könnt euch vorstellen, das war ziemlich überfordernd, weil ich habe in meinem Leben noch nie ein Service Center aufgebaut und schon gar nicht mal auf 3.500 Quadratmetern. Nur dieses Vertrauen und dieses Empowerment hat mich so beflügelt, dass aus einer anfänglichen Überforderung so ein Drive entstanden ist, dass ich einfach mir die Aufgaben gesucht habe und mich natürlich mit vielen, vielen Menschen vernetzt habe. Und hier entsteht das, wenn die Führungskräfte den Mitarbeitenden vertrauen, je nachdem, welchen Reifegrad die Mitarbeitenden auch haben. Und ihr euch einfach mal traut, loszulassen, das Ego an der Tür zu lassen und den Mitarbeitern sagt, go and do X, Y, Z. Und wie ihr das macht, ist eure eigene Vorstellung. Und wenn ihr Hilfe braucht, bin ich da. Ich finde, das ist eine Employee Experience per Excellence. Und das schiebt die Motivation nochmal richtig, richtig, richtig in Richtung Himmel.
Das ist absolut. Ja? Ich habe da auch so ein eigenes Beispiel aus eigener Erfahrung. Ich finde es schön, dass du das gerade anbringst, Thema Vertrauen. Ja, was wurde mir ermöglicht, mich so zu entwickeln, wie ich mich entwickeln möchte und wie habe ich Support erhalten? Ja, Führung ist ja sehr individuell und jeder tickt einfach anders. Die einen brauchen mehr Autonomie, die anderen brauchen mehr Support, Unterstützung. Für mich zum Beispiel war immer Autonomie ein ganz großer Faktor. Ich musste wirklich frei sein, um mich entwickeln zu können. Und dann konnte ich die Dinge auch richtig und gut machen. Mein Chef kam dann mal her und hatte einfach nur gesagt, pass mal auf, das sind die Ziele. Wie, wo, wann du die wie lösen möchtest, überlasse ich dir komplett selber. Und das war so spannend für mich selber, weil ich meinen eigenen Workflow-Stil entdecken konnte, ja. Ich konnte meinen Weg selber ebnen, um an diese Ziele zu kommen. Und wenn ich nicht weiter wusste, war er natürlich jederzeit da und hat gesagt, du Annika, wenn du Fragen hast, frag mich, feel free. Es gibt nicht zu viel Fragen, es gibt nur zu wenig Fragen. Und das fand ich zum Beispiel eine tolle Sache. Und was ich auch gut finde, ist, wenn man einen Mitarbeiter fragt, und da kommen wir wieder zu diesem Friction Mapping, gibt es Tools für dich, die dich unterstützen könnten in deinem Arbeitsalltag. Ja, wir hatten da das Thema AI-Tools, weil da gibt's natürlich, oder die gibt's wie Sand am Meer. Gell? Und dann hat er aber gesagt, gibt es irgendwas, was dir das Leben leichter machen kann? Und das fand ich so cool, auch Teil dieser Reise zu sein, zu sagen, für mich wäre A, B und C richtig gut, weil. Und wenn die Argumentation auch gut und nachvollziehbar war, das war sie in dem Fall, Gott sei Dank, dann führt man sowas auch ein und dann unterstützt es einen und das macht einem einfach viel mehr Spaß. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und das ist, ich sag mal, das sind moderne Führungskräfte, ne? Die modernen Führungskräfte, die eben auch erkennen, was brauchen die Mitarbeitenden. Ich habe das selber, ich bin auch sehr, 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 sehr autonom. Am besten gibst du mir eine grüne Wiese und ich baue alles selber, ja? Und ich habe lange gedacht, dass das eben ein Thema ist, was viele so haben und habe festgestellt, nein, ist nicht so. Ich habe also wirklich viele, viele, viele Menschen führen dürfen. Ich sehe das auch wirklich als dürfen und als Privileg. Weil wir sind schon Wegbegleiter, ne, für unsere Menschen, die wir begleiten, ein Stück ihres Weges. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir einen enormen Einfluss auf diese Menschen haben, dann heißt das eben auch, wie kann ich erkennen, wer welches Bedürfnis hat? Und habe dann eben auch gelernt, nicht jeder braucht die grüne Wiese, sondern es gibt auch viele, die möchten gerne strukturierte Rahmenbedingungen. Ne? Da brauchst du Leitplanken, wie auf einer Autobahn. Auf der Autobahn kannst du dich dann bewegen. Und für einige braucht es eine 8-spurige Autobahn, für andere aber vielleicht nur eine 2-spurige Autobahn. Und das ist Aufgabe der Führungskräfte. Und vielleicht schneide ich es mal ganz kurz an. Das Thema Situational Leadership. Situational Leadership ist, für die Führungskräfte zu erkennen, in welcher Situation befindet sich mein Mitarbeiter. Und da bringe ich mal so das Beispiel von einem kleinen Kind, welches Fahrrad fahren lernt, ja, um das mal so ein bisschen anschaulicher darzustellen. Wenn ein kleines Kind, nehmen wir mal an, jetzt keine Ahnung, 4, 5, 6, ja, Fahrrad fahren lernen will, dann wirst du erstmal anfangen, Also unabhängig davon, ob der vorher schon ein Laufrad hatte oder nicht, aber es hilft natürlich. Dann wirst du anfangen, dann kannst du deinem Kind nicht sagen, deinem 6-jährigen Kind, fahr mal bitte zum Bäcker Sonntagmorgen und hol uns mal Brötchen. Das wird nicht funktionieren. Weil das Kind kann ja noch kein Fahrrad fahren. Das heißt, was würdest du machen? Du würdest also das Kind auf das Fahrrad setzen und erstmal das Fahrrad festhalten und sagen, okay, ganz klare Anweisungen geben. Linker Fuß aufs linke Pedal, rechter Fuß aufs rechte Pedal, die Hände ganz, ganz stark an den Lenker. Und hinten würdest du festhalten. Würdest du klare Ansagen geben. Wenn das dann schon ein bisschen klappt, ich verkürze die Story hier ein bisschen, dann und du merkst, okay, das Kind fährt schon ein bisschen, dann natürlich motivieren, oh, guck mal, du kannst schon ganz alleine fahren. Und dann passiert natürlich Folgendes, fällt es wieder um. Dann würdest du quasi weitergehen in den nächsten Modus. Und zwar ist das schon der Supporting- und Coaching-Modus. Also im ersten Step bist du im Ansagemodus, ne? Du sagst, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Ganz, ganz klare Anweisungen. Dann passiert was. Dann bist du im Supporting-Modus und Coaching-Modus, nämlich, dass du dem Kind hilfst, okay, guck mal hier, ne, wenn du die Hände am Lenkrad hast und dann um eine Kurve gehst, dann darfst du dich da gerne ein bisschen mit reinlehnen und so weiter. Also die meisten werden wissen, wovon ich spreche. Und erst ganz zum Schluss, wenn das Kind alleine fahren kann, könntest du sagen, Mensch, fahr doch mal eine Runde zum Bäcker. Und warum bringe ich jetzt diese Geschichte? Wenn wir Führungskräfte jetzt einem Mitarbeiter eine Aufgabe geben, mach doch mal eine große Excel-Liste über alle Ausgaben von diesem Jahr und vergleiche das mit den Ausgaben vom Vorjahr und bringe da noch eine Prognose und einen Forecast mit rein. Und wenn derjenige das noch nie gemacht hat, dann wird das nicht klappen, weil du hast die Aufgabe der falschen Person gestellt. Du musst also gucken, ist die schon in der Lage, das überhaupt umzusetzen. Und deswegen ist es so wichtig, die Führungskräfte geben häufig Aufgaben an Mitarbeitende, ohne zu wissen, sind die überhaupt schon befähigt und brauchen die noch vielleicht Unterstützung von dir. Und das ist das Thema Situational Leadership. Gucken, in welcher Situation befindet sich mein Mitarbeitender und was braucht der jetzt gerade, um diese Aufgabe tatsächlich eben auch zu lösen und gleichzeitig Fragen stellen, so wie dein Chef das mit dir gemacht hat, na, oder wie ich das auch aus meiner Erfahrung und ja, auch aus meinem Doing kenne. Fragen, 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 weil Menschen, Mitarbeitende machen nie etwas, um den Chef zu ärgern oder um etwas wirklich falsch zu machen. Die wollen immer ihr Bestes geben. Und das liegt nur daran, dass entweder die Anweisung nicht klar war, die Tools nicht da sind, die Möglichkeiten nicht da sind. Und deshalb, um das rauszufinden, ist meine größte Aufgabe als Führungskraft eben auch, Fragen zu stellen.
Finde ich super. Geile Steilvorlage, weil gerade dieses Fragen ist so wichtig, wenn wir uns jetzt mal die Generationsvielfalt anschauen in Unternehmen, gerade auch sogar innerhalb eines Teams, ja, da weiß man schon von vorhinein, nicht jeder tickt wie der andere. Ja, es gibt da keine klassische One-Size-Fits-All-Lösung, dass man alle gleich behandelt, sondern es ist eine situative Führung, wo man schauen muss, wer sitzt mir da gegenüber?
Genau.
Was kann der gut? Was kann der nicht gut? Kann der super gut Excel? Ist ein sehr rationaler Typ? Ist es eher ein Kreativkopf, der sehr frei sein will? Es gibt auch zum Beispiel bei Generationen, gerade jetzt die Jüngeren, immer mehr dieses Thema Autonomie. Die möchten nicht mehr kontrolliert werden. Das packen die nicht. Das ist für die Druck. Es gibt aber dann auch wieder andere, die sagen, ich brauche diese Sicherheit, diese Unterstützung und dieses geführt werden, damit ich mir keine Fehler erlaube oder damit ich keine Fehler mache. Ja? Und diese situative Führung verlangt dann auch maximale Empathie und eine sehr hohe Diversitätskompetenz. Ja, wir werden immer diverser. Das sehen wir ja auch heutzutage schon. Das heißt, wir schauen jeden Mitarbeiter genauestens an. Wir müssen ihn verstehen und entsprechend seiner Kompetenz und seinen Bedürfnissen individuell abholen. Ja,
das ist. Ja. Das ist absolut genial, weil wenn wir jetzt gerade das Thema Situational Leadership auch nochmal aufgenommen haben, ne, wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann ist es je nachdem, in welchem Reifegrad der Mitarbeiter sich befindet, ja, ist als allererstes Directions, ne, Ansagen machen, was brauchst du, wenn er gerade in dieses Thema neu eingearbeitet wird. Dann haben wir das Thema Coaching. Coaching kann man am besten umsetzen, indem man Fragen stellt, um den Mitarbeiter zu helfen, selber auf die Lösung zu kommen. Dann haben wir das ganze Thema Supporting. Wenn es mal nicht funktioniert, bin ich eben trotzdem da. Und dann das Thema Delegating, ne? Delegating in Richtung Empowerment.
Ja.
Also
voll.
finde ich total wichtig, dass wir uns diesem Thema eben immer wieder widmen. Denn Führung heißt, den Rahmen zu schaffen, nicht jede Antwort zu geben. Und Führung gestaltet Bedingungen. Und die Bedingungen dafür nicht als Kontrollinstanz, so wie du es gerade gesagt hast, ich mag das auch überhaupt nicht, sondern als Ermöglicher, ne? Empowerment.
Ja. Ja, das ist ja auch ganz, ganz wichtig jetzt gerade in der heutigen Zeit, wenn wir uns mal den Fachkräftemangel auch ansehen und die Talentbindung, ja, unser Thema Fluktuation, der Kampf um Top-Talente, die zu gewinnen und dann auch zu engagen und zu binden. Und wie du schon sagtest, wir müssen als Coaches funktionieren, ja. Ich habe das mit meinen Mädels gehabt neulich, da ging es einer, die war total still. Und am Anfang dachte ich mir schon, hat die keinen Spaß mehr an der Arbeit, was ist los? Und dann habe ich auch mit ihr gesprochen, dann haben wir wirklich ein privates Gespräch auch einfach mal geführt, wo sie mir ihre privaten Ziele erzählt hat, wo sie gesagt hat, du Annika, ich würde mir das und das so sehr wünschen. Und dann habe ich sie auch dahingehend gecoacht, wie sie vielleicht auch ihre privaten Ziele erreichen kann. Und das hat unglaublich viel Vertrauen geschafft. Das war ein 20-Minuten-Gespräch, was vieles verändert hat, wo ich sie wirklich als Freund, als Fan gewinnen konnte. Und ich denke, wenn man seine Mitarbeiter als Freund und Fan gewinnen kann, dann ist man absolut auf dem richtigen Weg.
Ja, Leaders kreieren keine Follower, Leaders kreieren Inspiration, ne? Und das macht eben auch gute Führungskräfte aus. Das ist ja total spannend und ich finde gerade das Thema Führung und Employee Experience hängen eben so stark miteinander zusammen. Wenn wir also heute nochmal gucken, über welche drei Hebel haben wir eigentlich heute gestartet, über welche drei Hebel haben wir heute eigentlich gesprochen? Willst du da mal mit Hebel 1 starten?
Na klar, ich liebe unsere Hebel. Also ich glaube, der erste Hebel, das ist ziemlich klar, das ist die Employee Friction Mapping oder das Employee Friction Mapping. Also nicht nur die Stimmung unserer Mitarbeiter zu messen durch, wie zufrieden seid ihr, genauso wie mit Kunden. Das ist nicht mehr wirklich aussagekräftig, sondern wirklich die Reibungen zu finden. Wo verliert ihr im Alltag Zeit? Wo verliert ihr Energie? Wo verliert ihr Kundennähe? Das ist viel konkreter und schaut dabei auch auf Muster, ja? Also welche Prozesse nerven immer wieder bei mehreren Mitarbeitern? Welche Informationen fehlen zum Beispiel? Wo entstehen aber auch doppelte Arbeiten? Ich sage nur Thema Reporting. Wie oft reporten wir uns tot? Das ist
ja,
das wieder stimmt. Der Satz, Deutschland liebt Prozesse. Es ist Wahnsinn. Und wo müssen dann Kunden unnötig warten, weil Internet was hakt? Ja, Stichwort emotionale und auch unemotionale Abläufe. Was belastet den Mitarbeitenden täglich?
Ja.
Was eigentlich gar nicht emotional aufgeladen ist? Was könnten wir dem Mitarbeiter zum Beispiel abnehmen? Thema Lieferdatum, wie wir vorhin schon beispielsweise gesagt haben. Ja.
Ja, sehr gut. Und ich glaube, es geht der zweite Hebel, wenn wir uns ihn jetzt nochmal angucken, dann ist es sicherlich geht sicherlich um Empowerment, ne? So ein Decision Power Check. Wie befähigt sind die Mitarbeitenden tatsächlich Entscheidungen selbstständig zu treffen? Und das ist der absolute Superhebel aus meiner Sicht, weil wenn sie selber entscheiden können, kommt man natürlich viel viel schneller voran und können die Kunden auch eher begeistern. Und wo müssen sie vielleicht die Mitarbeitenden unnötig eskalieren? Mhm. Und das finde ich deshalb so spannend, weil dieser Entscheidungsspielraum direkt auf das Kundenerlebnis einzahlt.
Ja.
Und wenn wir uns das mal überlegen, ne, wenn ein Kunde ein Problem hat und die Person im Service darf nichts entscheiden, entsteht eben Frust. Und wir wollen durch Kulanzhebel, durch Empowerment, durch Vertrauen eben den Rahmen schaffen, dass die Mitarbeitenden so empowered werden, direkt in die Umsetzung zu geben.
Absolut.
Und was ist aus deiner Sicht so der dritte Hebel?
Der dritte Hebel kommt natürlich ganz nach meiner Erfahrung, der Tool-Reality-Check. Die Frage ist nämlich, arbeiten unsere Tools für die Mitarbeitenden oder arbeiten die Mitarbeitenden für unsere Tools?
Eieiei.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist die Realität und das manifestiert auch dieses Thema Human Centricity, was wir immer wieder sagen. Es dreht sich alles um den Mitarbeiter oder dreht sich der Mitarbeiter um die Tools. Es gibt so viele Unternehmen, da verbringen Mitarbeitende mehr Zeit eben damit, Systeme zu pflegen, als eigentlich ihre eigentlichen Themen zu machen, ja, zu lösen. Und so oft arbeiten diese Tools dann auch noch separat voneinander. Und da liegt für mich wirklich der Hund begraben, nicht der Hund im Pfeffer begraben. Und was man dann auch vergisst, KI macht dieses ganze Thema noch viel relevanter, weil wenn du KI schlechte Prozesse und un- verbundene Systeme gibst, dann wird es auch nicht besser, weil dann skaliert man im Zweifel nur die falsche Logik und KI kann dann nicht richtig laufen. Es macht keinen Sinn für die Zukunft. Aber gut, dann haben wir jetzt diese drei Punkte, würde ich sagen. Employee Friction Mapping, dann hast du gesagt Decision Power Check.
Richtig.
Und ich nochmal den Two Reality Check. Und Tannebäumchen, ich würde sagen, wir kommen ja jetzt halt schon langsam zum Schluss. Und heute hast das letzte Wort du.
Okay, danke schön. Also wenn wir diese Folge nochmal auf einen Gedanken runterbrechen dürfen, dann wäre es für mich, Customer Experience ist nie das, was vorne beim Kunden passiert, sondern es ist immer das Ergebnis dessen, was innen möglich gemacht wird. Punkt eins, ja. Und wenn wir das nochmal runterbrechen, ihr kennt mich ja mit meiner Wow-Brille, ne? Also wer draußen Wow will, muss drinnen Klarheit schaffen und ins Umsetzen kommen. Denn Mitarbeitende können Kunden und Kundinnen nur dann empowern, wenn sie selbst empowered sind.
Absolut richtig, ja.
Und deshalb ist Employee Experience ein zentraler Bestandteil von Service Excellence und dem Service-Erlebnis und bildet aus meiner Sicht die absolute Grundlage für gelungene Customer Experience und wird dadurch zum Alleinstellungsmerkmal erfolgreicher Firmen weltweit. Denn ne, draußen lebt der Kunde in Echtzeit und drinnen entscheidet sich, ob er bleibt.
Absolut. Und da würden wir jetzt gerne auch euch, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, fragen, wo verlieren denn bei euch Mitarbeitende viel Zeit oder ihr selber als Mitarbeiter? Schreibt das gerne mal in die Kommentare oder habt ihr zum Beispiel sowas wie Friction Mapping in eurem Unternehmen umgesetzt? Das würde uns super, super interessieren, wo denn da gerade oder wo ihr euch da gerade bewegt und was euch bewegt.
Perfekt. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung und natürlich auch Fragen, weil wir machen den Podcast für euch. Wir wollen gemeinsam für Impulse sorgen. Deshalb schreibt uns, folgt uns auf Instagram und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge, denn CX geht immer on the rocks.
Cheers! Das war's heute von CX on the rocks. Hat euch die Folge gefallen?
Dann gebt uns gern Feedback und teilt diesen Podcast mit eurem Netzwerk. Customer Experience geht immer on the rocks. Bis zum nächsten Mal.
Cheers! Cheers.